Ich begrüße alle zu einem weiteren Interview bei unserem Pioneers of Education Online-Symposium. Und heute bei mir zu Gast ist Professor Just Schieren. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, guten Morgen.
Sie sind Professor für Schulpädagogik mit dem Schwerpunkt Waldorfpädagogik und momentan oder schon lange Dekan für die Bildungswissenschaften an der Alanus Hochschule. Und
Ja.
in dieser Funktion würde ich Sie gerne heute einladen, über Ihre Arbeit zu sprechen, auch nochmal speziell über das Thema Waldorfpädagogik und Zukunftskompetenzen für die Lern- und Schulkultur. Wir haben ja heute das Thema auch, wie Entwicklung gelingt. Und was uns bei diesem ganzen Online-Symposium wirklich interessiert, ist, was sind so die zukunftsweisenden Kompetenzen, die wir für eine gelingende Lern- und Schulkultur der Zukunft brauchen. Und würde Sie erstmal selbst gerne fragen, wie sind Sie denn zu diesem Schwerpunkt und zu dem, was Sie jetzt machen? Wie war Ihr Weg dahin? Was hat Sie da motiviert, genau diesen Weg einzuschlagen?
Habe ich studiert an verschiedenen Universitäten in Deutschland und in den USA Deutsch, Kunstgeschichte und Philosophie und habe in Philosophie dann auch meine Abschlüsse samt Promotion gemacht und bin im Rahmen meines Philosophiestudiums auf die Philosophie des deutschen Idealismus und vor allen Dingen auch auf Goethe aufmerksam geworden. Und im Zuge meiner Aufmerksamkeit auf Goethe habe ich Rudolf Steiner und auch die Anthroposophie kennengelernt. Und mich hat das Menschenbild, was quasi dem zugrunde liegt, und vor allen Dingen der Freiheitsaspekt, das hat mich sehr fasziniert. Also die Idee einer Freiheitsentwicklung, das ist ja eine Grundidee der Aufklärung. Das sehe ich auch in dieser Perspektive, aber mit einer gewissen, ja, idealistischen Grundkraft. Und da habe ich mich gefragt, wie kann eine Bildung, die also die Freiheit des Menschen meint und die Individualität des Menschen meint, wie kann die funktionieren? Und im Zuge dessen habe ich mich mit Waldorfpädagogik beschäftigt. Und nach Abschluss meines Universitätsstudiums mit Promotion bin ich dann selber auch erstmal Waldorflehrer geworden.
Und Sie haben auch an der Waldorfschule dann unterrichtet.
Ich war in Dortmund an der Dortmunder Waldorfschule für 10 Jahre für Deutsch und Philosophie zuständig und habe da ja wirklich als Oberstufenlehrer mit den Schülern gearbeitet. Und bin dann danach, dann ist der Weg gewesen, also in die Lehrerbildung gegangen. Ich hatte schon an der Schule selber eine berufsbegleitende Waldorflehrerausbildung aufgebaut. Und bin dann, als die Alanus-Hochschule als Kunsthochschule sich weiterentwickelt hat, gefragt worden, ob ich hier im Bereich der Bildungswissenschaft tätig werde. Und da hatte ich die Idee, und das ist ein bisschen auch meine Erfahrung in dem Bereich, so etwas, ich nenne das Waldorfpädagogik im Dialog zu entwickeln. Vielleicht kommen wir da später noch drauf zu sprechen. Die Idee ist da, ich wollte die Waldorfpädagogik, die hat eine gewisse, sagen wir mal, Isolation und Hermetik oft in unserer Gesellschaft. Das hängt auch mit dem Weltbild Steiners und der Anthroposophie zusammen. Das gilt als etwas sehr hermetisch Abgeschlossenes, fast Unvermittelbares. Und an der Alanus-Hochschule habe ich eine Chance gesehen, diese Mauern, die ja an gewissen auch eine Ideologie bedeuten, etwas quasi aufzubrechen und eine Form zu finden, damit flüssiger und dialogfähiger umzugehen oder dialogorientierter umzugehen.
Das heißt, Sie waren also selbst nicht Waldorf-Schüler, sondern
Nein,
sind
nein.
durch Ihr Studium und durch das Interesse an der Anthroposophie und der Pädagogik Steiners dann zur Waldorfpädagogik gekommen
Ja.
und bringen das jetzt in einen Dialog für die Lehrerbildung der Zukunft.
Das ist der Grundgedanke. Wenn ich vielleicht so ein bisschen darstelle, wo sind so vielleicht die Angelpunkte, wo ich sage, da sind Besonderheiten, auch zukunftsfähige, der Waldorfpädagogik. Gerade weil ich beide Systeme kenne, von Schulzeit und Universität und dann eben auch als Lehrer, dann eben auch die Waldorfschule kennengelernt und jetzt in der Ausbildung versuche ich auch beide, wenn man es so nennen kann, Systeme ist immer schon so ein sehr quasi geschlossener Ausdruck, aber nennen wir es mal so, beide Bereiche, also die allgemeine Erziehungswissenschaft und die Waldorfpädagogik, stärker in einen Austausch zu bringen. Das ist mein Anliegen. Und wo sind gewissermaßen die Frage ist, wo sind die Zukunftsfelder, wo ich denke, dass die Waldorfpädagogik einen gesellschaftlichen Wert hat? Das ist das, was mich fasziniert und auch reizt. Und ich denke, die Waldorfpädagogik sowie viele reformpädagogische Ansätze haben eine Gemeinsamkeit. Man kann das auf den Slogan bringen, das Kind steht im Mittelpunkt oder der Jugendliche steht im Mittelpunkt. Das heißt, nicht eine Standardisierung, nicht quasi eine Norm, an der die Kinder quasi sich anpassen oder adaptieren müssen, steht im Zentrum, sondern man versucht, soweit es Schule möglich macht, als Institution, eine Art offenes System zu haben, was dem Kind quasi, was sich den Bedürfnissen und Entwicklungswegen des Kindes möglichst anpasst. Dass man also ernst nimmt, was sind eigentlich die Impulse, die aus dem Kind kommen, und um diese Impulse herum versucht, eine gute Pädagogik zu machen. Und das kann man sehr konkret, also wie macht das die Waldorfschule? Mit ganz, ganz konkreten Instrumenten kann man das benennen. Also ein Aspekt, ganz bekannt, ist kein Notendruck, keine Versetzung, damit auch keine Frage der Versetzung am Ende des Schuljahres. Weil eine Note ist immer eine Norm, die ich gebe, an der das Kind gemessen wird. Und wenn ich eine Note wegnehme, kann das Kind erstmal in seiner eigenen Entwicklung, in seiner Freude am Lernen gefördert werden. Dann ist ein ganz entscheidender Aspekt, der da hinzukommt. Ich nenne das so, der Aspekt ist die Frage, wie gehe ich mit Lerntempo und Lerngeschwindigkeit um? Wir haben heute einen Lernbegriff, der in gewisser Weise an der Schnelligkeit orientiert ist. Das heißt, wer schnell lernt, ist der bessere Lerner, wer langsam lernt, ist der schlechtere Lerner. Das ist aber dieser Aspekt von Schnelligkeit ist wie so eine Art Fremdkörper in unserem, also an dieser Stelle unseres Bildungssystems, aber ein bisschen auch ein Fremdkörper unserer Gesellschaft, weil wir haben irgendwann mal im Zuge auch eines technologischen Fortschritts gemerkt, wir können Dinge schneller machen. Wir haben Motoren, die können uns quasi schneller bewegen, die können schneller produzieren. Wir haben Computer, Handys, mit denen kann man schneller kommunizieren. Das heißt, wir haben auf technologischer Ebene und auf Produktionsebene der Wirtschaft ist Schnelligkeit etwas, was modern und gut ist. Ein Zug, der schnell fährt, ist besser als ein Zug, der langsam fährt. Und die Idee, Zeit zu sparen, ist quasi wie ein Wert geworden. Und jede Wirtschaft, die langsam produziert, ist teurer als die, die schnell produziert. Also ist diese Idee von Effizienz und Schnelligkeit ist ein wie Gesetz unserer Zeit geworden. Und dann gibt es aber Bereiche, wo man merkt, da entziehen wir uns eigentlich diesem Anführungsstrichen Diktat der Schnelligkeit, wo es nämlich um Qualität geht. Was weiß ich, wenn wir bei Genussmitteln, ein Wein, der langsam reift, gilt als besser als ein Wein, der nach der Ernte sofort quasi abgefüllt wird. Ein Käse, der langsam reift. Also wir merken, wenn wir schon bei Kühen drauf schauen, man natürlich auch die Idee, eine Kuh, die schnell viel Milch produziert, ist besser. Aber da wehrt sich etwas, weil wir merken, es gibt etwas, was einen anderen Wert hat als Schnelligkeit, das würde man Reife nennen. Reife ist eine andere Qualität. Und wenn wir jetzt das auf Bildungsprozesse beziehen, dann muss man sagen, ist unsere Bildungsdiskussion der Gegenwart so stark von Schnelligkeitsaspekten unhinterfragt, geprägt. Also G8, G9, die Kinder werden früher eingeschult, die Kinder werden schneller ausgeschult, Erwachsene müssen schneller durchs Studium kommen. Das sind alles Dinge, nach denen Bildung politisch organisiert wird. Und wir fassen den Reifeaspekt da nicht hinein. Und das ist etwas, also wo dann auch wirklich, wie ich vorhin sagte, Kinder, die schnell lernen, werden belohnt, Kinder, die langsam lernen, werden bestraft. Ich sage so ein Beispiel, als ich selber Lehrer geworden bin, Oberstufenlehrer, 9. Klasse, und dann kommen die Eltern auf mich zu natürlich und fragen, sagen Sie mal, Herr Schieren, kann mein Kind denn Abitur machen? Und dann denke ich, naja, also wenn er oder sie mal mehr als 2, 3 Sätze schreiben würde, also eine vorsichtige Antwort. Eigentlich, die sagen, nein, nach jetzigem Fähigkeitsstand, nein, keineswegs. Hätte ich eine Note geben müssen, hätte ich vielleicht einem Schüler eine 5 gegeben und der wäre im normalen System mit der 10. Klasse von der Schule. Weil er kann das Leistungsspektrum Abitur nicht erfüllen. Es kommen Schüler dann, und das ist meine Erfahrung an der Waldorfschule, das hat mich wirklich ja auch bewegt, in der 11. Klasse und geben mir einen 6-7-seitigen Aufsatz ab. Meine erste Frage ist, hat er das selber gemacht? Ist das seine eigene Arbeit? Und ich habe mich fast geschämt, zu merken, ach, das kann ich nicht fragen, denn klar, das hat er gemacht. Und diesen Schritt, dass ein Kind, was in der 9. Klasse noch gar nicht abiturreif in Anführungsstrichen ist, einfach in seinem Zeittempo als Jugendlicher dann einen Schritt macht, den ich nicht antizipieren kann, den ich aber nicht vorweg bestrafen kann, indem ich eine Note gebe und damit auch eine Versetzung gefährde und alles Mögliche. Diese Idee, dass Kinder ein eigenes Lerntempo haben, dass der langsamere Lerner nicht der schlechtere Lerner ist, dass wir für manche auch Reifeprozesse schlichtweg Zeit brauchen. Das ist etwas, was mich an der Waldorfpädagogik sehr fasziniert und wo ich das Zukunftsfähige sehe. Es kommt ein weiterer Aspekt hinzu. Also wenn ich das eine ist, so keine Notengebung, Akzeptanz des Lerntempos. Ein anderer Aspekt ist, dass die Regelschule mit Fächerhierarchien arbeitet. Wir haben Deutsch, Mathematik, Englisch, vielleicht Informatik. Das sind die sogenannten Kernfächer. Die sind dann hinterher auch abschlussrelevant. Und dann gibt es die Fächer, Musik, Sport, was weiß ich, Kunst, das macht man. Das hat aber nicht die hohe Relevanz, den hohen Stellenwert. Also man macht eine Hierarchie der Fächer an den Schulen. Wenn Kinder das in den ersten Jahren erfahren, dass sie quasi, das in der Regelschule ist ja mit der vierten Klasse schon die Frage der höheren Schullaufbahn gefragt, dann sind die Kinder, die jetzt, sagen wir mal, in Musik gut sind oder in Sport gut sind oder so, das hat dann nicht den Wert, wie wenn man quasi in diesen Kernfächern gut ist. Und ich denke, dass da die Waldorfpädagogik einen tollen Ansatz hat, zu sagen, wir kennen diese Hierarchie nicht. Wir gehen auf die Begabungen und die Neigungen der Schüler ein. Und in jungen Jahren können dann die Schüler eine Art Selbstwirksamkeitserfahrung machen. Das gibt ihnen Selbstvertrauen. Das erhält auch die Freude am Lernen, weil Lernen macht nur Spaß, wenn ich das Gefühl habe, ich komme weiter. Ich habe was gelernt. Ich kann auch was zeigen, was ich gelernt habe. Und wenn Kinder das in ihrem Bereich können, dann kann man hingehen und sagen, schau, das hast du jetzt hier ganz toll gemacht und jetzt gehen wir mal in einen anderen Bereich rein, wo du noch nicht so gut bist. Dass man merkt, ja, ich kann durch eigene Tätigkeit kann ich mich in etwas hineinarbeiten, weil ich glaube, das Schädlichste für eine Bildungslaufbahn ist frühe Frustration. Das frühe Gefühl, ich kann das nicht. Und aus Angst des Versagens auch nicht die Bereitschaft haben, Mühe auf sich zu nehmen. Also ich glaube, so gut wie möglich in den jungen Jahren ermuntern und starke Selbstwirksamkeitserfahrungen zu schaffen, das gibt am Ende Kraft, sich auch wirklich Herausforderungen zu stellen. Da glaube ich, dass dieses nach außen auch vielleicht weiche System, was Waldorf geschaffen hat, das wird ja oft als auch zu weich erlebt, eigentlich eine hohe Kraft hat und ein hohes Potenzial hat für die Entwicklung späterer Fähigkeiten.
Ich würde gerne was nachfragen.
Ja, gerne.
Was mich interessiert, wann sind wir denn in diese Produktionslogik gerutscht und dieses Kinder am besten immer noch früher mit mehr Kompetenzen ausstatten, also und am besten schon Englisch in der Kita und also dieses, wann sind wir denn da reingerutscht oder wie kamen wir denn da hin?
Gesamtgesellschaftlich muss man weit zurückgehen. Das ist, glaube ich, mit der Industrialisierung, mit der Technisierung ist man in eine Schnelligkeitsdimension gekommen und auch in eine Effizienzdimension. Es ist ja auch das kapitalistische Wirtschaftssystem hat das natürlich dann auf die Spitze getrieben. Das wäre die gesamtgesellschaftliche Diskussion. Auf der Bildungsebene glaube ich, hat sich das sehr verschärft unter PISA und unter der Leitung der OECD. Also dass die OECD als Gesellschaft für ökonomische Zusammenarbeit hat quasi mit dem Faktor Ökonomie das Bildungswesen zu dominieren begonnen. Und mit diesem Faktor Ökonomie, der sich in all dem auch ausdrückt, ist die Angst der Politiker, wenn wir keine frühen einen schnellen Bildungsabschlüsse schaffen, hinken wir quasi als Land in diesen Standards hinterher. Und PISA ist das Instrument quasi, was das misst. Und dann wird politisch nachgesteuert. Und wir wissen, dass G8 quasi die erste Maßnahme war, diese Schnelligkeitsdoktrin stärker in die Bildung hineinzubringen. Mehr Standardisierung, mehr Normierung. Alles Aspekte aus der Wirtschaft, also Zentralabitur, all diese Dinge sind dann erst entwickelt worden, also seit 2000 etwa. Ja, aber wissenschaftlich geht es weit zurück. Die Bildung ist davon stark betroffen, erst seit dieser Zeit.
Und gleichzeitig gibt es ja, also wenn man die neuesten PISA- und OECD-Berichte, da geht es ja jetzt mehr um, wie bilden wir globale Kompetenzen aus, wie werden wir Global Citizenship Education, das wird ja jetzt bringt immer mehr in die Köpfe und gleichzeitig widerspricht sich dem. Da gibt es ja Widersprüche. Und scheinbar ist es aber so in unseren Köpfen drin, dass wir in dieser Verschnelligung, also in dieser schnelleren Taktung leben im Bildungssystem. Wie, Wie kommen wir denn da wieder weg? Oder wie steigen wir denn da aus? Das ist ja eine große Frage.
Ich habe jetzt einige Aspekte genannt, die mich da faszinieren. Also wie gesagt, das Lerntempo, die Frage auch individueller Selbstwirksamkeitserfahrungen. Was vielleicht andere Aspekte sind, die ich noch hervorheben würde, was nicht sehr zentral ist, das ist die, man würde das auch vielleicht heute in der Erziehungswissenschaft, man würde das unter dem Aspekt der Sozialkompetenz und der Sozialfähigkeit auch ansprechen. Und die Frage ist, wo lernen wir das in der Schule? Wie wird Sozialkompetenz? Wir sind so darauf geeicht, quasi gute Abschlüsse zu schaffen, dass eigentlich soziale Fähigkeiten gar nicht mit zum Lernen der Schulzeit gehören. So, das finde ich da ein Aspekt, also wie können wir Gemeinschaftserfahrung, Gemeinschaftsprozesse mit in den Schulalltag verankern? Und Gemeinschaft ist etwas, was auch erstens Zeit braucht, weil das ist immer vertrauensgebildet. Gemeinschaft muss notwendigerweise auch durch Krisen gehen, auch Krisen brauchen ihre Zeit. Das heißt, Sozialprozesse, die man ernst nimmt, brauchen irgendwie den ganzen Menschen. Also muss ich ein Bildungssystem schaffen, wo der ganze Mensch auch in einer gewissen Zeit mit anderen in Verbindung stehen kann. Also das Verhältnis, Gemeinschaft betrifft dann das Verhältnis Schüler untereinander. Da sehe ich ganz wichtig, dass man stabile Klassengemeinschaften hat. Nicht ständige Wechsel von Schulen. Also die Waldorfschule hat das, glaube ich, weltweit fast einzige System, wo die Kinder von der 1. bis zur 12. Klasse zusammenbleiben. Dass man nicht sagt, es gibt den Schnitt in der 4. Klasse, es gibt dann irgendwann das Kurssystem in der Oberstufe und so weiter. Also die Idee einer Klassengemeinschaft als auch Schule von Gemeinschaft wäre ein Aspekt. Das wäre die Schüler untereinander, wo auch nicht Leute einfach sitzen bleiben können, sondern wo wirklich man sagt, ja, wir wissen, dass jemand dann vielleicht später das nachholt, was er jetzt gerade an Leistung nicht erbringt. Der zweite Aspekt, auch das Verhältnis Gemeinschaft Lehrer-Schüler. Auch da die Stabilität einer Beziehung, dass man nicht ständigen Lehrerwechsel hat. Und das kann ich als Lehrer selber sagen, dass ich die Schüler kennenlerne und dass ich auch weiß, wo sind Stärken und Schwächen. Und erst wenn ich das weiß, kann ich entsprechend fördern, kann ich entsprechend darauf eingehen. Und dann würde ich auch noch weitergehen, dass die Gemeinschaft Lehrer, Schüler, Eltern, dass man merkt, die Eltern sind Erziehungspartner. Man steht als Lehrer mit den Eltern in einer Erziehungspartnerschaft und braucht die auch, weil es hat keinen Sinn, dass ich bestimmte Werte und bestimmte Kulturen in der Schule anlege und zu Hause wird es quasi konterkariert. Es muss quasi Hand in Hand gehen, dass eine Art, sagen wir mal sagen, Homogenität auch der Wertbildung stattfindet. Und da würde ich nochmal einen starken Aspekt setzen, also der Gemeinschaftsaspekt. Man kann das dann aber auch, also die Frage, wie bildet sich so etwas, dass das eine neue Lernkultur entsteht. Einen anderen Aspekt, den ich betonen würde, gerade auch in unserer Zeit, wir merken, wir sind durch die Art Wirtschaft, die wir betreiben, auch durch den Lebensstil der westlichen Zivilisation, sind wir ja in der Gefahr der Selbstauslöschung. Ja, Klimakrise, also die große ökologische Krise, vor der wir stehen. Wir können wirklich nicht gewährleisten, dass wir als Menschheit überleben. Das ist eine große Sorge, das ist eine große Gefahr, dass wir wirklich, dass wir mit dieser Art, mit der Erde umzugehen und mit der Natur umzugehen, an eine Grenze kommen, die uneinholbar ist. Und das ist aber auch ein Hinweis, wir haben unser Verhältnis zur Natur, wir haben das Verhältnis zur Erde verloren. Und ich finde, das ist auch ein Erziehungsauftrag. Ein Erziehungsauftrag ist, wie ist unser Verhältnis zur Natur? Wie kann ich verantwortlich handeln? Wie kann ich so handeln, dass ich auch die Ressourcen, die mir gegeben sind, dass ich damit nachhaltig umgehe? Also muss Nachhaltigkeit auch ein Erziehungsprinzip sein? Und ich glaube, das fängt da an, dass ich Lernprozesse eben nicht bloß als kognitive, nicht bloß als intellektuelle Prozesse auffasse, sondern dass ich auch, das ist der Gedanke auch vieler Reformpädagogiken, dass ich ein holistisches Lernkonzept habe. Also Pestalozzi, Kopf, Hand und Herz. Und wir erziehen in der Gegenwart immer nur den Kopf. Wir meinen immer nur abstraktes Wissen, immer nur Kopfbildung ist das Entscheidende. Aber der emotionale Bereich, den habe ich genannt, also Gemeinschaft, aber auch Ästhetik und Kunst, das ist, also da würde ich mehr diesen Herzbereich sehen. Also man kann es klar unterscheiden, kognitives Wissen dem Kopf zugeordnet, soziale, ästhetische Kompetenzen vielleicht eher dem Herzen zugeordnet. Aber dass wir merken, wir sind auch handelnde Wesen. Wir sind die Menschen, die in der Welt was erreichen wollen, was umsetzen wollen. Und da kommt die Hand ins Spiel. Und da geht es um Fähigkeitenbildung. Und ich finde, eine Schule muss alle Bereiche abdecken. Und das ist wiederum wieder die Hierarchisierung gesprochen, dass ich tatsächlich die Kinder alles das, was sie auch mit dem Kopf lernen, in gewisser Weise mit den Händen tun lasse. Und dass man, dadurch bin ich mit der Erde verbunden, dadurch bin ich mit der Welt verbunden und ich merke, ich bin, indem ich Fähigkeiten mit meinen Händen erwerbe, bin ich Teil der Welt und bin nicht quasi bloß Betrachter und Beobachter, weil das ist die Eigenschaft des Intellekts, der betrachtet und beobachtet, der analysiert, aber bleibt unverbunden. Aber eine Fähigkeit, die mit den Händen quasi erworben worden ist, sei es, dass ich ein Instrument lerne, sei es, dass ich ein Handwerk lerne und so weiter, da muss ich mich mit meiner gesamten Leiblichkeit mit der Welt verbinden. Und das ist eine entscheidende Verantwortung, dass ich Teil der Welt bin und nicht bloß quasi, nicht bloß davor stehe, wie ich vor einem Bildschirm sitze. Und das ist ja quasi unsere größte Tätigkeit inzwischen geworden, dass wir Bildschirmglotzer geworden sind.
Machen wir auch gerade. Hat ja auch seine Vorteile und gleichzeitig, und ich finde es immer spannend, was Sie gesagt haben mit der Priorisierung. Auch da gibt es ja eine Priorisierung. Wenn Stunden gestrichen werden, dann sind es nicht die Mathe-Stunden, sondern dann spart man die dritte Sportstunde ein oder dann fällt Kunst aus oder Musik. Also das sind ja eher die Sachen, wo man so denkt, ist ja nicht so relevant. Ja. Und ich glaube, das sehe ich genauso. Da steckt auch eine Gefahr drin, dass wir diese Ganzheitlichkeit aus dem verlieren. Und da habe ich auch gleich nochmal eine Frage. Sie sind ja Dekan der Bildungswissenschaften. Mhm. Und auch das ganze also die Lehrerausbildung ist ja sehr wissenschaftlich. Aber steckt da nicht an sich schon so eine Krux drin? Also ist nicht die Wissenschaft auch, so wie wir sie oft verstehen, auch sehr mental, also sehr, sehr kognitiv? Also müssten wir das nicht vielleicht einfach, vielleicht bräuchten wir sogar einen neuen Begriff, fiel mir jetzt gerade so ein, ja, dass wir irgendwie klar machen, es sind nicht nur die Bildungswissenschaften, dass wir da ganz viel drüber wissen, sondern die Bildungsmachenschaften oder Gefühlschaften oder gibt es ja gar keinen Begriff dafür, aber also, ja.
Ja, ich kann es nachvollziehen. Als ich angefangen habe, diese Arbeit zu machen, die Idee Waldorfpädagogik stärker, das war also mit der Bildungswissenschaft oder Erziehungswissenschaft zu vernetzen, ist mir gerade aus Waldorfkreisen dieses Argument entgegengetreten. Nein, das wollen wir nicht, denn das findet ja nur im Kopf statt, also gerade diese Idee. Waldorfpädagogik ist Erziehungskunst, Erziehungswissenschaft. Und dann dachte ich, Mensch, da schafft man aber jetzt, und das ist durch meine Rede im Vorfeld vielleicht auch ein bisschen so erschienen, schafft man wie eine Polarität zwischen Handeln und Denken, zwischen Wissenschaft und praktischen Fähigkeiten. Und ich glaube, das ist nicht nötig, dass man das am Ende gegeneinander ausspielen muss. Das wäre, so würde man das auch sicherlich in der Kritik auch seitens der Erziehungswissenschaft formulieren, würde man das so auffassen, dann würde man in eine Art voraufklärerisches Paradigma zurückgehen. Denn wir müssen sehen, das, was uns Vernunft, Rationalität und Wissenschaft gebracht hat, ist am Ende auch Freiheit. Also unsere westliche Gesellschaft verdankt dieser Wissenschaftsbasierung auch das Ende von Jahrtausenden von Bevormundung. Wir dürfen nicht quasi die Werte der Aufklärung einfach über Bord spülen, weil wir gewisse Krisen uns damit eingekauft haben. Das wäre einfach, dann würde man das Kind mit dem Bade ausschütten. Das heißt, wir haben mit unserer Wissenschaft auch quasi ein Zeitalter des Dogmatismus und der Ideologie abgelegt. Denn bis die Wissenschaft gegriffen hat, hat die Kirche gesagt, was die Wahrheit ist. Und erst die Wissenschaft schafft die Basis, dass individuelle Vernunft, individuelle Beobachtung, eigene Einsicht, also die Freiheit des Individuums, eigentlich der Ort der Wahrheit ist, der Ort der Erkenntnis ist. Und diese Kraft, also eines modernen Bewusstseins, was uns eine gesellschaftliche Freiheit geschaffen hat, also in jeder Hinsicht eben auch, das ist auch der Wert unserer demokratischen Gesellschaften, das würde ich nicht in Frage stellen. Es braucht die Wissenschaft, es braucht die Reflexion, es braucht die Analyse. Das ist keine Frage. Leider ist es quasi ein bisschen, man hat diese Form individueller Freiheit, die man durch die Aufklärung gewonnen hat, die ist ein bisschen wie zu abgekapselt geworden. Die hat quasi ihre Bezüge zur sozialen Gemeinschaft, ihre Bezüge zur Natur und zur Erde verloren und eben auch zur eigenen Leiblichkeit. Und insofern braucht es lediglich aus meiner Sicht ein Gegengewicht. Also man muss die Balance haben. Es geht aber nicht, dass man das eine gegen das andere ausspielt. Und umgekehrt würde ich sagen, warum ich das, also meine Arbeit ist ja an dieser Schnittstelle zwischen Waldorfpädagogik, Bildungswissenschaft und Erziehungswissenschaft. Und das ist eigentlich diese Verbindung ist eine Verbindung von zwei Seiten. Also die Waldorfpädagogik kann der Erziehungswissenschaft sicherlich eine stärkere Handlungsseite, eine stärkere auch Gefühlsseite vermitteln. Also alles Dinge, die im Übrigen im Moment von der Gehirnforschung auch bestätigt werden, dass Bildungsprozesse, die handlungsorientiert sind, Bildungsprozesse, die in einem emotional stabilen Umfeld stattfinden, nachhaltiger, effektiver und besser sind. Aber das ist gelebte Praxis der Waldorfpädagogik. Und die Erziehungswissenschaft, die kann der Waldorfpädagogik eine Art Reflexions- und Forschungsniveau geben, was sie ihrerseits auch braucht, um sich weiterzuentwickeln. Denn wenn ich bloß das mal weitermache, was vor 100 Jahren irgendwann mal entwickelt worden ist, dann ist es auch eine Pädagogik zum Stillstand verurteilt. Das heißt, es braucht neue Impulse aus der Forschung, neue Ansätze, es braucht Weiterentwicklungen. Und da gibt es große Herausforderungen aus meiner Sicht.
Und das heißt, wie sieht es denn ganz konkret jetzt aus in Ihrem Fachbereich? Also da kommen jetzt Lehramtsstudierende, die Erziehungswissenschaften studieren oder eben eher Lehramt studieren. Und sind in interdisziplinären Kursen?
Ja, wir haben tatsächlich bis in unser Curriculum, unserer Lehrerbildung hinein, und es sind ja alles akkreditierte Studiengänge auf Bachelor- und Masterniveau, haben wir neben den wissenschaftlichen Fächern, neben den reflektorischen Fächern, haben wir künstlerische und handwerklich praktische Fächer. Also die Lehrer sollen auch das wirklich selber erfahren, was bedeutet künstlerische Arbeit. Sie treten selber auch in Sozialprozesse dabei untereinander ein, indem sie beispielsweise zusammen Chor singen oder Musik und diese Dinge machen und erleben, ja, das ist eine Tätigkeitsform, die mich an einer ganz anderen Stelle berührt, wo ich auch mich menschlich ganz anders öffne. Und sie merken den Bildungswert, beispielsweise der Kunst. Das würde, wenn ich das nicht erfahre, wenn ich das nicht selber tue, bleibt es ein bloßer Gedanke. Und da ist die Erfahrungsebene wirklich das Entscheidende. Das heißt, wir haben die wissenschaftlichen Fächer, die allerdings auch ergänzt um die Aspekte der Waldorfpädagogik. Also wir setzen uns dann ganz konkret auch mit dem Menschenbild Rudolf Steiners auseinander, mit seinen anthropologischen Erkenntnissen und gleichen die ab mit dem, was die Erziehungswissenschaft an Erkenntnissen hat. Das ist ein erster neuer Schritt, das gab es vorher in dieser Form noch nicht so, dass die Waldorfpädagogik sich wirklich auch einer Diskussion verschiedenster Perspektiven stellt. Und es kommt der praktisch handlungsbezogene Anteil hinzu, indem wir natürlich auch ganz konkrete Lehrerfähigkeiten üben. Also welche Unterrichtsmethoden kann ich anwenden, wie kann ich sie anwenden. Und es geht bis hinein zu einer Art Sprachtraining, also weil das ist das Instrument des Lehrers, ist die Sprache. Aber auch die Frage Körperhaltung, Körpersprache spielt eine Rolle. Wir haben sehr viel Schauspielkurse für unsere Lehrer, weil wir glauben, ja, das ist die erste Wirkung, die ein Lehrer hat. Nicht, dass ein Lehrer zum Schauspieler wird. Das ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen. Er schauspielert auch nicht vor der Klasse. Aber ein Lehrer, der nicht Bewusstsein hat, wie er spricht und wie seine Körperhaltung ist und wie seine Körpersprache auch quasi kommunikative Akzente setzt, der kann in seine Rolle als Lehrer nicht richtig hineinfinden. Und das wären Aspekte, die wir auch so konkret handlungsmäßig versuchen umzusetzen.
Das heißt, also ein ganz wichtiger Faktor ist die Selbstreflexion und auch die Selbsterfahrung. Also nur wenn ich selbst erfahren habe, welchen Wert dieses Handeln und die sozialen Kompetenzen haben, jetzt auch für meine Gruppe der Studierenden oder für mich selbst auch, dann erfahre ich ja diesen Wert und kann es dann auch weitergeben in meinem späteren Beruf.
Ja, genau.
Und ich glaube, ich finde es ja ganz wichtig, was ich sage, weil ich glaube, das sind ja auch Kompetenzen. Also wenn man zum einen Studien liest, dass man feststellt, Kinder und Jugendliche werden immer egoistischer. Also es fehlt diese soziale Komponente, ja, wo man irgendwie denkt, aha, woher kommt denn das? Und wir auch sehen, wie viele Burnouts in den Schulen von Schülern und von Lehrern stattfinden. Da ist ja ein System nicht ganz gesund. Und wenn wir jetzt uns um Zukunftskompetenzen auch und das hört man ja auch aus der Wirtschaft, es geht ganz stark darum, wie entwickeln wir Teamfähigkeit, wie werden wir sozial kompetent für die Arbeitswelt der Zukunft, auch kreativ, ja, mit eigenen Ideen in der Welt zu stehen, dann geht es ja in eine super gute Richtung, ja, wenn wir jetzt uns mal auf diese Elemente in der Waldorfpädagogik beziehen. Würden Sie sagen, dass die Waldorfpädagogik das ist, was uns aus der Bildungskrise hilft? Oder wäre das was, was man so flächendeckend eigentlich einführen müsste? Oder wie sehen Sie das jetzt im Kontext in der Diskussion?
Das wäre, also wenn Sie es so sagen, würde ich das als ideal sehen. Aber sicherlich nicht in der Form, wie sie im Moment vor allen Dingen auch in Deutschland existiert. Denn durch die Geschichte, die Waldorfpädagogik ist eigentlich breiter und offener angelegt gewesen, als sie zurzeit existiert. Als Rudolf Steiner, die mit Emil Mold, also dem Gründer der Waldorfschule, die erste Waldorfschule in Stuttgart begründet hat, war das ja eine Arbeiterschule für Kinder der Arbeiter der Zigarettenfabrik Waldorf Astoria. Und das war damals eine kleine Revolution. Das ist nämlich eine Schule, die auch die so in Anführungsstrichen, also damals eine in Schichten sich verstehende Gesellschaft, auch die untere Schicht mit betrifft und dass man nicht nach Schichten Schulsysteme separiert. Also was das ist, bis heute muss man sagen, das ist die Tragik der PISA-Ergebnisse. Wir haben durch das dreigliedrige Schulsystem ist immer noch quasi keine Durchlässigkeit in Deutschland gewährleistet, wie beispielsweise in skandinavischen Ländern stärker gegeben ist. Und das war damals wirklich die erste Revolution, eine Gemeinschaftsschule für alle zu machen, für alle Schichten, für alle Kinder. Das wäre ein Aspekt. Und die Koedukation beispielsweise gab es damals auch nicht. Es ist zwischen Jungen und Mädchen immer getrennt unterrichtet worden. Also das waren in der damaligen Zeit revolutionäre Schritte. Heute löst die aktuelle Waldorfpädagogik dieses Ideal, einer Schule für alle zu sein, gar nicht in der Form ein, wie man es wünschen kann. Denn sie ist nach den Gesetzesvorgaben in Deutschland eine Privatschule. Als Privatschule ist sie zum Teil, also muss Schulgeld erhoben werden. Das ist per Gesetz in Anführungsstrichen verboten. Faktisch wird es aber, müssen Eltern für die Waldorfschule zahlen. Die Waldorfschule sucht das immer abzufedern, indem Eltern, die mehr Geld haben, mehr bezahlen. Eltern, die weniger Geld haben, weniger bezahlen. Eltern, die kein Geld haben, auch so gut wie nichts bezahlen müssen. Aber allein der Schritt, sein Kind an die Waldorfschule anzumelden, setzt eine gewisse quasi Reflexion, gewisse Bereitschaft, gewisse Auseinandersetzung mit Bildungsfragen. Sprich, die Ergebnisse der empirischen Studien, die zeigen, dass Waldorfschulen eigentlich eher eine Schule für bildungsprivilegierte Kinder ist. Mhm. Aus bildungsprivilegierten oder bildungsnahen Schichten. Mhm. Und damit ist sie keine Schule für alle. Und diesen Schritt, den müsste man politisch aushebeln. Das ist kein leichtes Spiel in Deutschland, weil gerade die Bildungspolitik sehr umstritten ist. Da ist also viel Neuland zu betreten. Es gibt, und das ist das, was ich dann wirklich als ideal sehen würde, es gibt erste sogenannte interkulturelle oder Brennpunktschulen. Das sind Schulen, die bewusst in Stadtvierteln gesetzt werden, wo eben Kinder eben aus bildungsfernen Schichten Zugang haben können, Kinder mit Migrationshintergrund Bildungszugang haben können. Aber für solche Schulen muss man sofort andere Finanzierungsmodelle haben. Es muss klar sein, dass man das nicht von den Eltern, das Schulgeld, erwarten kann. Und das ist eine große Revolution, die da ansteht. Und was Waldorfschule jetzt im Verhältnis zu Montessori bisher nicht geschafft hat, sie ist nicht als Profil in die staatlichen Schulsysteme reingekommen. Mhm. Man könnte sich auch in Anführungsstrichen eine staatliche Regelschule mit Waldorfprofil denken, mhm, wo dann von Schulgeld nie mehr die Rede sein muss und wo man dann Elemente der Waldorfpädagogik realisiert. Das würde aber natürlich, da braucht es Anpassungen, da braucht es Transformationen, da wird man nicht die reine Waldorfpädagogik 1:1 traditionell in die Regelschule übertragen. Es gibt Länder, die sind dort Vorreiter. Vor allen Dingen im Moment ist es sehr interessant, in den USA gibt es noch aus der Ära Bush gibt es dieses Prinzip. Bush hat das sogenannte No Child Left Behind. Man wollte das marode Staats- und Regelschulsystem in gewisser Weise sanieren oder dem auf die Sprünge helfen, indem man sagt, ihr kriegt Geld als Regelschule, wenn ihr euch ein bestimmtes Schulprofil gibt, wenn ihr ein bestimmtes Schulprogramm erfüllt. Und dann kriegt ihr Geld und dann verbessert ihr euch dadurch. Und viele Schulen, insbesondere in Kalifornien, haben gesagt, ja, das machen wir und wir machen Waldorf. Das heißt, es gibt also, das ist das sogenannte Charter School Program in den USA. Man gibt sich also die Charter Waldorf, setzt ein Waldorf-Profil in einer öffentlichen Schule um. Damit ist die Schule für Eltern zugänglich und kostenfrei. Und man kann dann eine andere Schulbasis schaffen. Das hat von den, in den USA, von den eigentlichen, also den ursprünglichen Waldorfschulen, viel, viel Kritik bekommen, weil die natürlich auch das Erlebnis haben, uns schwimmen die Fälle davon. Das heißt, da können die Eltern hin, ohne Geld zu bezahlen, und am Ende kriegen die Lehrer auch noch mehr Geld, weil sie staatlich finanziert werden. Ja, das muss man auch dazu sagen, die Waldorfschule ist keine reichen Schule, also auf Lehrerseite eh nicht, weil der Status eines Waldorflehrers ist um etliches schlechter gestellt als eines Regelschullehrers. Kein Beamtentum, viel weniger Geld. Auch die Eltern sind nicht unbedingt reich. Wenn ich von bildungsprivilegiert spreche, meine ich, es ist Mittelstand. Es ist bürgerlicher Mittelstand, aber es ist nicht quasi eine Elite von Eltern, die ihr Kind auf Waldorfschulen schicken. Aber in den USA ist das durch dieses Charter School Programm wirklich gekippt. Und es gibt eine Schule in der Gegend von San Francisco, in Oakland, mit der wir auch als Alanus-Hochschule kooperieren, wo wir auch Fortbildung gemeinsam machen, Lehrerbildungsprogramme gemeinsam machen, wo unsere Studierenden auch quasi zum Praktikum hin können, weil das eine Schule ist in einem der ärmsten Viertel in den USA, wirklich mit fast 95% Migrationsanteil, wo auch die Lehrer bewusst so gewählt werden, dass sie diesen Migrationsanteil spiegeln, also dass also Latino-Kinder auch Latino-Lehrer haben und solche, dass man eine bunte Schule wirklich ist. Und diese Schule arbeitet nach dem Charter School-Prinzip. Und das Interessante ist, jetzt, das hat mich als Forscher interessiert, wie geht das? Wie funktioniert das? Kommen die zurecht? Auf welche Konflikte stoßen die? Geht diese bürgerlich schöne Waldorfwelt da hinein? Kann man sich das so leisten? Und das Interessante ist, diese Schule muss sich natürlich auch Tests unterziehen, weil das gehört dann zum Regelschulsystem dazu. Es wird evaluiert, es wird gemessen. Die hat aber im Verhältnis zu allen Schulen, die auch als Brennpunktschulen tätig sind, die besten Testergebnisse gehabt und ist herausgestochen. Also diese Frage, wenn man einen Akzent auf künstlerische Bildung legt, wenn man einen Akzent auf Gemeinschaftsbildung legt, wenn man die Idee hat, holistisch Kopf, Hand und Herz auszubilden, wenn man das so als Kernprinzipien mal nimmt, der Waldorfpädagogik, sehr verkürzt gefasst, das scheint auch in solchen Settings zu funktionieren. Und man hat eine ganz andere Schulkultur geschaffen. Das ist wirklich für mich ein bisschen wie eine Vorzeigeschule, um zu gucken, dass Waldorf auch, sagen wir mal, nicht nur im Gewächshaus einer bürgerlichen Welt, da, ja, bei Eltern, die eh bildungsambitioniert sind, kann man auch gut Schule machen. Wenn das mal nicht der Fall ist, wie funktioniert da? Wie funktioniert es da? Und das ist, an diesen Stellen würde ich gerne weiterarbeiten und da sehe ich große Herausforderungen. Aber das heißt, auch Waldorf muss sich modifizieren.
Ja, ich würde gerne nochmal zu einem Satz und dann würde ich gerne mal wissen, was heißt Waldorf modifizieren. Das finde ich ja auch nochmal spannend. Aber da nochmal zu schauen, Sie haben eben selbst gesagt, naja, und dann macht man Tests und nachher guckt man dann doch wieder, wie haben Sie eigentlich kognitiv gut abgeschnitten. Also auch in solchen Systemen misst man dann nicht, kommen da die besseren, sozialeren, besseren in Anführungszeichen, sozialeren Menschen heraus, die mehr mit sich, der Natur und dem Körper verbunden sind. Sondern man guckt dann doch wieder, wie ist die Mathe-Note oder wie ist die Deutsch-Note. Das heißt, eigentlich müssten wir auch andere Wertmaßstäbe oder andere Bewertungssysteme entwickeln. Sonst messen wir ja immer Effekte, die wir eigentlich gesagt haben, wir wollen ein bisschen weg davon.
Das ist richtig, aber ich denke, dass man muss die Schrittfolge sehen. Und die eine so eine Art pure Waldorf, also Waldorf Pure, würde man das in den USA bisher gemacht haben, die würden auch genau das sagen. Ja, Moment, aber wir wollen noch keine Tests, jetzt macht ihr Tests. Das ist doch nicht mehr Waldorf. Ja, richtig. Aber ich bin wirklich der Überzeugung, eine Pädagogik ist immer auch Teil einer gesellschaftlichen Wirklichkeit und funktioniert innerhalb einer gesellschaftlichen Wirklichkeit. Und da ist auch Steiner in seinen Ansätzen immer sehr, orientiert gewesen, dass wir nicht Kinder auf einer Insel unterrichten, wo dann eine reine Waldorfwelt entsteht, so schön sie sein mag, sondern dass wir versuchen, auch Bildungsprozesse gesellschaftlich integrativ zu gestalten. Und wenn man jetzt sieht, dass man auch diesen Tests, die ja auch kognitiv gar nicht so anspruchsvoll oft sind, wenn man denen genügen kann, kann auf dem Wege, und das wäre jetzt der nächste Schritt, vielleicht transformatorisch, eben auch, kann man sagen, vielleicht müssen wir ganz andere Verfahren haben. Also ich meine, Deutschland hat irgendwann auch in manchen Bundesländern die Notengebung in der ersten, zweiten Klasse abgeschafft. Ja, es gibt ja Elemente, dass man merkt, oh, das hätte vor 20 Jahren wäre das nicht denkbar gewesen, weil das war der Götze dessen, also der angebetet wurde, immer nur Noten, immer nur Evaluationen. Plötzlich merkt man, man weiß, dass der Abiturdurchschnitt noch nichts aussagt über eine spätere Berufs- oder Unikarriere. Also man fängt an, die Frage also einer sogenannten objektiven Evaluation sehr in Frage zu stellen. Und dann kommt der Ruf, wie Sie sagen, ja, was brauchen wir eigentlich für Evaluationsinstrumente? Braucht man nicht eine ganz andere Assessment-Kultur? Das sind Dinge, die in der Erziehungswissenschaft lange schon jetzt diskutiert werden, bis dann der Schritt in gesellschaftliche Wirklichkeit kommt. Dann braucht man Länder, die es als Vorreiterländer machen. Wir wissen, es gibt Länder, die sind sehr weit in dem, was sie auch pädagogisch leisten. Und bis dann quasi die einzelnen Länder das in ihre Politik umgesetzt bekommen, das sind dann große Schritte. Aber die Ziele würde ich sehen hier. Man braucht neue Bewertungsformen.
Und Sie haben ja eben auch von Transformationen gesprochen. Was genau muss ich transformieren und von wo nach wo geht denn die Transformation?
Das ist eine Sache, die ich vor dem Hintergrund der Internationalisierung oder auch Globalisierung sehe. Was bei der Waldorfpädagogik für mich ein interessanter Faktor ist, es ist inzwischen eine internationale Pädagogik geworden. Es ist nicht eine deutsche Pädagogik geworden, die einfach nur Exportgüter schafft, sondern eine, die sich verändert hat, dadurch, dass sie in anderen Ländern unter anderen Bedingungen angefangen hat zu arbeiten. Zurzeit gibt es 1000 Schulen weltweit. Davon allein sind in Deutschland etwa 240. Das heißt, es gibt mehr Schulen, die nicht in Deutschland sind, als in Deutschland sind. Und diese Schulen gibt es in allen also Kulturkreisen. Es sind nicht Länder, in denen es in Anführungsstrichen bisher gar nicht ging, Waldorfschulen zu machen. Also mal die üblichen Verdächtigen, vielleicht Nordkorea oder so mal ausgenommen. Aber es geht eben auch in nicht-christlichen Kulturen. Also Südamerika ist jetzt als christlich orientierte Kultur, das ist quasi vielleicht leicht, europäisch, dort Schulen zu begründen. Aber es funktioniert eben vor allen Dingen in Asien besonders gut. Also China ist im Moment Boomland der Waldorfpädagogik. Es geht auch in arabischen und islamischen Zusammenhängen entstehen erste Waldorfschulen. Und beispielsweise Israel ist rein zahlenmäßig im Verhältnis zur Bevölkerungszahl das Land, im Verhältnis zur Bevölkerung die meisten Waldorfschulen entstehen. Und das Interessante ist, es gibt dort Waldorfschulen in mehr jüdisch geprägten Gemeinschaften, Waldorfschulen in christlich geprägten Gemeinschaften, aber eben auch Waldorfschulen in arabisch-islamisch geprägten Gemeinschaften. Und dass das möglich ist, dass man sich das also eine Pädagogik nicht einfach eine eigene Kultur in ein anderes Land transportiert, sondern in gewisser Weise kulturadaptiv ist, das sehe ich als Veränderungsaspekt an. Lange Zeit hat man es wirklich so gemacht wie bei Coca-Cola. Das heißt, man hat ein Produkt, was man woanders verkauft und was immer gleich schmeckt. Ja, ob ich eine Coca-Cola in Deutschland oder in China trinke, ist irgendwie, schmeckt gleich. Und so hat man auch Waldorf verkauft, hat also, was weiß ich, man macht in einer bestimmten Klasse Grimms Märchen, also hat man auch irgendwo in Amerika oder China Grimms Märchen gemacht. Und das ist inzwischen wird befragt. Es wird befragt, was ist eigentlich der Sinn, dass wir bestimmte Themen in bestimmten Lebensaltern machen und was bedeutet das für die Kultur, in der diese Schule stattfindet? Wie können wir also stärker quasi aus unserer eigenen Mythologie, aus unserem eigenen Erzählstoff heraus etwas schaffen, was für die Kinder einen mythologischen Umkreis schafft?
Und auch quasi mehr ein Schauen nach der Qualität und nicht der Struktur.
Genau. Und wo das passiert, beginnen wir auch in Deutschland uns zu fragen, warum machen wir bestimmte Dinge eigentlich, wie wir sie machen? Wir machen ja nicht die Grimms Märchen um der Grimms Märchen willen, sondern wir haben ein bestimmtes Erziehungsmotiv, ein bestimmtes Bildungsmotiv, was da drin liegt. Und diese Form von Reflexion, das geht bis in das Künstlerische hinein, das geht bis in die Schularchitektur hinein. Also man lernt nach und nach aufmerksam zu werden, wie sich Waldorf von selber transformiert, indem es in anderen Ländern stattfindet. Und wir können inzwischen von diesen Transformationen lernen. Und das sehe ich als einen großen Gewinn an, das ernst zu nehmen, aufzunehmen. Zum Beispiel, ich habe gesagt, diese interkulturelle Schule in Oakland ist dort besonders stark. Und wir können von diesen Erfahrungen im wechselseitigen Austausch auch profitieren.
Mhm. Ja.
Das ist die Frage.
Ja. Unser Symposium steht ja unter dem Oberbegriff, wie Entwicklung gelingt.
Mhm.
Und wenn wir jetzt mal so schauen, Gesellschaft ist im Wandel, also es braucht auch eine Transformation, also gesellschaftlich befinden wir uns in der Transformation Richtung einer globalisierten Welt, wo wir uns hoffentlich irgendwann bewusst werden, dass wir eine globale Lebensgemeinschaft sind. Und Bildung spielt ja da eine Schlüsselrolle.
Mhm.
Und wir haben ja eben schon drüber gesprochen, naja, okay, wie kommen wir denn weg von dieser immer schneller, immer mehr und sehr kognitiven Richtung? Und wenn wir jetzt mal schauen, also im Zuge der Digitalisierung, welche Kompetenzen sollten Schüler aus ihrer Schulzeit tatsächlich mitnehmen? Was wäre zukunftsrelevant? Und welchen Beitrag kann jetzt die Waldorfpädagogik an sich oder Elemente aus der Waldorfpädagogik in Schulen dazu beitragen, dass es gelingt, dass diese Entwicklung gelingt?
Ja, wir hatten einiges schon gestreift, glaube ich.
Ja.
Wir brauchen Menschen, die handeln aus Verantwortung, muss etwas Selbstverständliches sein, Verantwortung bezüglich der Umwelt, also der Erde und der Natur. Und auch gegenüber der Mitwelt, also soziale Verantwortung und nachhaltige ökologische Verantwortung, würde ich als zentrale Herausforderungen sehen. Dann braucht es, glaube ich, wir kommen ohne den Faktor Fantasie, Erfindungsfähigkeit, Flexibilität, dass man auf verschiedene Handlungssituationen neu, unerwartete Antworten findet. Wir merken, wir sind in einer Gesellschaft, in der Stabilität nicht quasi das Merkmal ist, in der wir existieren können, sondern wir sind sehr fluide. Globalität bedeutet auch, fluider zu sein. Und innerhalb einer fluiden gesellschaftlichen Entwicklung, die neue Herausforderungen stellt, nicht immer mit alten Konzepten zu antworten, das braucht Kreativität, braucht Erfindungsgeist. Und eine Schule, die da vorbereitet und Kompetenzen schafft, halte ich für ganz entscheidend. Und ich glaube, wir müssen bei aller Globalisierung, und dazu kommt ja, das ist immer unter den Parameter auch einer Digitalisierung, brauchen wir den Aspekt wie Humanität und Menschlichkeit. Also wir dürfen den Menschen in all dem, was unsere Gesellschaft ist, nicht vergessen. Denn wir haben das Gefühl, wir haben eine Situation, in der wir immer quasi mehr und mehr Technokratie haben. Und eine Technokratie schafft eben keinen Raum dafür, dass ein Mensch sich entfalten kann. Und da Bildungsprozesse, die Menschlichkeit befördern, also Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, Kreativität und Menschlichkeit, das würde ich als zentrale, ja, das sind sehr hohe Worte, das ist mir klar, aber man kann es wirklich auch in ein konkretes pädagogisches Konzept runterbrechen. Und wo das gelingt, halte ich für wertvoll und sinnvoll. Ich finde es interessant, das ist ja in der New York Times ausführlich besprochen worden, dass es gibt viele Schulen, Waldorfschulen im Silicon Valley, und die großen Wirtschaftsleute dort von Apple und Google, die schicken ihre Kinder dorthin, weil sie wissen, dass es dort vor dem 10., 12. Lebensjahr kein Tablet gibt oder so. Und dann merkt man, ja, warum machen die das eigentlich verkaufen? Und die Idee, dass alles das, was wir lernen, selbst erlebt und erfahren sein muss, mit den eigenen Händen ergriffen sein muss, das schafft eine Bindung und eine ganz andere Verantwortungsebene. Und da sehe ich ein Zukunftspotenzial.
Mhm. Ich würde jetzt gerne nochmal Sie mal gucken, gibt es noch was, was Ihnen noch wichtig ist, wo wir vielleicht noch gar nicht in unserem Gespräch gelandet sind, wo Sie sagen, das würde ich gerne den Menschen, die hier zuhören, das sind ja Lehrer, Pädagogen aller möglichen Richtungen, Eltern, Lehrende, Ausbilder, das würde ich gerne noch mitgeben.
Ich kann es vielleicht so sagen, was ich meinen Studenten sehr nahelege und was ich immer sehr wichtig finde. Ich habe jetzt in diesem Interview natürlich aus meinem eigenen Berufsfeld die Waldorfpädagogik stark gemacht. Es gibt die große Bildungsbewegung Blick über den Zaun. Und wenn man das so als Motto nimmt, also schaut da, wo ihr in euren Lebensfeldern tätig sind, in euren Kulturen, in euren Regionen, wo gibt es interessante Bildungsansätze? Wo wird was Neues, auch experimentell geschaffen, was ist so in der Form noch nicht umgesetzt worden ist? Dass man dafür aufmerksam ist und wirklich, ohne dass man ein bestimmtes Prinzip verfolgt, einfach schaut, wie finden Bildungsprozesse an konkreten Orten statt und was kann ich davon lernen? Also damit jetzt nicht quasi wie ein altes System durch eine neue Ideologie, also ein neues System ersetzt wird. Ich glaube, wir müssen uns von Systemen verabschieden und brauchen gute Praxismodelle, um aus diesen Praxismodellen Impulse zu gewinnen. Und das ist egal, wo und wie die dann stattfinden, wenn wir diese Impulse ernst nehmen und da in Dialoge und Gespräche treten. Also begrüße ich das Format, was Sie hier gewählt haben, weil Sie gerade das auch durch Ihr Format realisieren.
Ja, also so ein Mut zum Experimentieren.
Ja.
Mal was ausprobieren. Mal schauen, wo es, also wie können wir da wirklich.
Ich denke, Bildung ist immer etwas wie Exploration und Experiment. Wenn alles das, die Norm, die gilt für die Industrie. Wenn ich ein Auto habe, was am Ende TÜV-Bedingungen erfüllt, die Bremsen müssen und so funktionieren, dann ist das richtig und gut. Aber wenn wir ein Abitur machen, was gewissermaßen wie der TÜV für Schüler ist, dann wird die Norm zu stark und der Bereich fürs Experiment, fürs Explorative geht verloren und Bildung sollte dafür Freiräume schaffen.
Das ist ein starkes Wort. Vielleicht noch, was sind Ihre ganz konkreten nächsten Herausforderungen? Wo Sie sagen, da zieht es mich hin, da bin ich am Explorieren, das interessiert mich, da wird mein Forschergeist geweckt.
Es ist tatsächlich so, durch die Arbeit, die ich hier in Alfter begonnen habe, bin ich inzwischen Teil eines größeren, auch internationalen Netzwerkes geworden. Wir nennen das INESTI, International Network of Academic Steiner Teacher Education, wo wir uns also weltweit mit ähnlichen Ansätzen vernetzen, weil für die Waldorfpädagogik ist das ein neuer Schritt, akademisch zu werden, mit der Erziehungswissenschaft in einen Austausch zu treten. Das ist inzwischen international und ich bin zurzeit mit Kollegen in China im Gespräch, die sagen, bei uns wird fast wöchentlich eine neue Schule gegründet. So ist die Realität in China. Waldorfschulen boomen dort wirklich. Uns fehlen die Lehrer. Wir brauchen eine eigene Lehrerbildung. Können wir mit Alanus zusammen eine Lehrerbildung aufbauen? Und da entwickle ich gerade ein Masterprogramm und das ist das Ziel mit chinesischen Kollegen zusammen. Und ich hätte gerne einen englischsprachigen internationalen Master für Waldorfpädagogik, der auch vielleicht in verschiedenen Orten stattfindet. Mhm. Das halte ich für die Studierenden ist das tatsächlich reale Globalisierung, weil ich dann Studenten aus aller Welt an einen Tisch bringe und wir gemeinsame pädagogische Fortbildungen leisten. Und da bin ich gerade in diesem Jahr, gehe ich auf dieses Projekt zu.
Ja, spannend. Also ich bedanke mich für diesen frischen Blick auf eine vernetzte, globalisierte Waldorfpädagogik, die mir sehr fluide und somit der modernen Welt doch mehr angepasst zu sein scheint. Und freue mich über diese Entwicklung. Fand das jetzt super spannend. Ja.
Vielen Dank, es hat mir Freude gemacht.
Ja.
Danke.
Thank you.